Yes, ich bekomme Daumen hoch. Dann setze ich mich jetzt hier hin und heiße herzlich willkommen Maria Lisa Völlers. Gerne hierher kommen, gerne mit Platz nehmen. Tankred Schipanski. Gabriele Lons. Und Markus Neuschäfer. So, also
auch noch nicht. Ja, grüße,
was heute hier auf der Bühne sitzt, ist sozusagen die Repräsentation der Diskussion in der Gesellschaft. Also hier sitzt zum Beispiel direkt neben mir die Große Koalition, könnte man so sagen. Ne? Also einmal in Gestalt von Maria Lisa Völlers und Tankred Schipanski, beides Bundestagsmitglieder, sie SPD, er CDU. Frau Völlers hat vor ihrem Bundestagsmandat bis 2017 als Gymnasiallehrerin gearbeitet. Also vom praktischen Fach aus. Jetzt sind ihre Themen unter anderem digitale Bildung und der Digitalpakt. Und sie ist im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Dessen Vorsitzender wiederum ist Herr Schipanski. Eigentlich gelernter Jurist, nicht? Habe ich gelesen. Was habe ich da falsch? Was habe ich da fehlinterpretiert? Bestimmt gar nicht mehr.
Also der Kollege Ernst-Dieter Rossmann ist der Vorsitzende des Ausschusses.
Irgendeine Webseite muss dann überarbeitet werden.
Tatsächlich. Ich habe
nicht aufgedacht.
Okay.
Aber Sie sind gelernter Jurist.
Ja.
Das ist richtig. Und waren wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Ilmenau.
Genau.
Und sind digitalpolitischer Sprecher der Unionsfraktion.
Genau.
Sehr schön. Herzlich willkommen. So, dann haben wir noch Gabriele Lons, ist Vorsitzende der Bund-Länder-Arbeitsgruppe für OER. Und als Ministerialrätin entwickelt sie Konzeption zur digitalen Bildung. Also könnte sagen, da sitzt die Politik an der Schnittstelle zur Praxis, die also das, was sozusagen ganz weit oben entschlossen wird, sozusagen umsetzen muss in etwas, wo dann wiederum andere Menschen mitarbeiten müssen.
In Rheinland-Pfalz.
In Rheinland-Pfalz, genau. Also Politik ist ja immer Bildung ist ja immer Ländersache, sagt man. Ein Land ist zum Beispiel Rheinland-Pfalz. Last but not least, Dr. Markus Neuschäfer, Projektleiter bei der Open Knowledge Foundation und jetzt eben bei Projekten zum Beispiel hier wie EduLabs, die er heute einladen, und ist quasi die Vertretung für die Aktivistinnen, Idealistinnen, Lehrenden, die mit OER zum Beispiel arbeiten und eigentlich gegenüber allen anderen im Vorteil, weil sozusagen die Gemeinschaft gleich auch hier sitzt und gleich auch mitfragen können kann. Wir reden erstmal hier so ein bisschen unter uns, aber falls Fragen auftauchen, bitte festhalten und merken, wir öffnen das dann nachher ein bisschen. Da stehen dann dort zwei Mikrofone, dort und dort, dann da hingehen. Aber ich sage nochmal Bescheid, wenn es losgeht. Ich würde von Ihnen allen gerne zur Einführungs- oder Vorstellungsrunde wissen, wir reden jetzt über Bildung, wir reden über ein schulisches System, wir reden über die Materialien, die damit gemacht sind, wir werden bestimmt auch nochmal über Geld reden, das für notwendig ist, aber am Ende von Bildung, also wenn Bildung überhaupt enden kann, sozusagen, soll denn ein Ergebnis stehen, also da kommt ein Mensch aus einem Bildungssystem, kann man sagen, wie soll der eigentlich sein, also was ist eigentlich das Ziel, von dem wir alle reden, also jemand, der unser Bildungssystem, wie es jetzt ist oder werden kann, wenn der da durchgegangen ist, was soll der eigentlich sein? Soll der eine Fachkraft sein oder ein kreativer Gestalter, wie wir es heute schon gehört haben, oder ein Entrepreneur? Man weiß es nicht. Frau Völlers vielleicht.
Ja, ich finde, dass ein Schüler, eine Schülerin, die irgendwann das System durchlaufen hat, einen qualifizierenden Abschluss gemacht hat, so ist das in Deutschland momentan, dass man eben einen qualifizierenden Abschluss machen muss oder sollte, dieser Mensch, dieser junge Mensch, muss mündig sein, der sollte in der Lage sein, die Prozesse, die in unserer Gesellschaft passieren, zu verstehen, kritisch zu hinterfragen, an passenden Stellen auch, gerade in dem, wie Frau Rasfeld das eben dargestellt hat, dann auch einzuschreiten, zu sagen, hallo, das sehe ich jetzt hier an der Stelle anders, ich würde mir da andere Partizipationsmöglichkeiten wünschen, ein Menschen, der mündig in unserer Gesellschaft leben kann, der muss natürlich auch gut qualifiziert sein, der muss fit sein, hier auch eine Arbeitsstelle zu finden, für sich selbst im Idealfall auch sorgen zu können, aber für mich persönlich als Sozialdemokratin muss immer der mündige, selbst entscheidende Bürger im Vordergrund stehen.
Also kann man Mündigkeit sozusagen übersetzen als jemand, der sich nicht nur als, also dem das Leben dann nicht nur passiert, sondern der sich als aktiv sieht.
Genau, der ein aktiv gestaltender, Dinge kritisch reflektierender, selbst bewertender, aktiver Mensch.
Okay, Herr Schipanski?
Hört sich doch gut an, was die SPD sagt. Also ich glaube, man muss einfach lebensfähig sein und muss eine ordentliche Wissensgrundlage bekommen haben, um darauf für sein weiteres Leben auch entsprechend aufbauen zu können, um sich ernähren zu können, um einfach leben zu können.
Okay, Frau Lons?
Ja, zum einen möchte ich mit einem Vorurteil von meiner Vorsprecherin aufhören. Also ich war vorher 20 Jahre in der Schule, bevor ich im Bildungsministerium war. Und ich habe es versucht, immer Klassenlehrerin.
Achso, das war die Einspielung jetzt auf das,
was du gesagt hast. Auf dieses keine Pädagogik im Kultusministerium. Ja. Und war auch immer Klassenlehrerin und ich habe es versucht auch schon über die letzten Jahre immer darzustellen, es geht so in die Richtung, meine Aufgabe habe ich immer darin gesehen und das ist auch so geblieben und dass jeder Lehrkraft, der das mit Herzblut macht und der engagiert ist, und dann spreche ich für sehr viele hier im Land, will dem Schüler so einen Rucksack voll machen. Das heißt, dass er kritisch, verantwortungsvoll, selbstständig, aber was jetzt noch ganz wichtig ist, die Aufgabe der Lehrkraft ist es ja auch nicht nur, eine Wissensvermittlung zu machen oder ihm zu helfen, das Wissen anzueignen, sondern auch, dass er seine Potenziale entdeckt und dass er seine Möglichkeiten entdeckt und dass in der allgemeinen Bildung er so in eine Richtung geht, wo man denkt, wo er auch seinen Weg sieht und dass ich ihn so ein bisschen in die Richtung bringe, aber ganz wichtig, dass er kritisch, verantwortungsvoll bleibt, wird und dass er vor allem auch mitgestaltet. Und das ist nicht erst, seit es um die Bildung in der digitalen Welt geht. Das wollte ich an dieser Stelle auch mal sagen.
Okay, Herr Neuschäfer.
Ja, und das Zusammenhang wurde ja schon viel genannt und ich würde es vielleicht nochmal ergänzen darum, dass wir...
Da fehlt ein Mikrofon, glaube ich. Man muss auch scheitern können, haben wir heute auch gehört.
Genau, jetzt müsste es gehen, prima.
Sehr schön.
Genau, ja, es wurde schon viel genannt und vielleicht kann man das noch einmal so ein bisschen erweitern um das Bereich Befähigung. Also, dass wir sozusagen Menschen ausbilden und dazu beitragen, dass Menschen die Schule verlassen, die das Wissen haben, die Kompetenz haben und auch die Inspiration haben, um etwas zu gestalten in der Gesellschaft. Also, um ganz nochmal platt gesagt, sozusagen die Welt zu verbessern, aber auch sich dazu nötige Fähigkeiten anzueignen, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht kennen, dass man sie in 20 Jahren braucht.
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, weil es ist ja große Einigung, so, wir müssen also mündige, selbstreflektierte Bürger dieses Recht von ausbilden, aber trotzdem gibt es ja das Fächerkorsett und die Schule noch. Wie kommt das denn? Also ich meine, was ist denn da schiefgelaufen? Warum sind wir denn immer noch so? Hat da jemand eine Antwort für mich? Also ich bin jetzt wirklich sozusagen hart verwirrt, weil das hört sich ja eigentlich so an, als ob alle dasselbe wollen, aber trotzdem haben wir ein Schulsystem, das ganz anders aussieht.
Ist das so, dass das Schulsystem so
ist der Eindruck, anders, den ich heute Abend hier mitgenommen
habe? Also ich meine, wir haben im Bundestag auch einzelne Ausschüsse. Wir vergleichen das bei den Besuchergruppen auch immer mit Fächern. Ne? Da gibt es Innenpolitik, Außenpolitik, Recht, Bildung, Digitales. Und genau so wird das, glaube ich, in der Schule auch ein Stückchen gemacht. Was wir lernen müssen, ist ein Stückchen interdisziplinärer zu arbeiten. Ich glaube aber, dass jetzt nicht nur die Schule der Vorrednerin das macht, sondern dass wir unwahrscheinlich viele Projekte auch in staatlichen Schulen, in freien Schulen dazu haben, um diese Dinge hinzubekommen. Was wir merken auf Bundesebene, Sie haben das ja vorhin so sehr charmant gesagt, das ist in der Tat reine Ländersache. Muss immer aufpassen, wenn dann die KMK mit dabei ist, die sind ja da zuständig für diese Curricula. Ich persönlich war enttäuscht, beispielsweise die ganze Diskussion, was wir da hatten in Bayern mit diesem also ob 13 Jahre oder 12 Jahre, ich bin jetzt aus Thüringen, wir haben immer 12 Jahre bis zum Abi gehabt. Ja? Und da ist keiner dümmer an irgendeiner Uni als der Bayer, der da 13 brauchte. Und ich glaube, es ist die Unfähigkeit in Deutschland, dass mal Lehrpläne entrümpelt werden, dass man mal wirklich, was vorhin auch anklang, zu sagen, ich muss eben das Lernen jetzt in Zukunft lernen, werden wir wahrscheinlich auch noch ein Stückchen hinkommen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass auch mit einem Fächergerüst und mit einer gewissen Regeln, die ich auch in einer Schule habe, die da auch vermittelt werden, diesen Menschen am Ende dieser Bildungsstufe hinbekomme, wie das die Kollegin Völlers beschrieben hat, aber wie das auch von Seiten der KMK skizziert wurde.
Okay. Herr Neuschäfer hat erst dann Frau Lons.
Ja, wir denken jetzt erstmal über Fächer nach, aber wir haben jetzt auch viele Initiativen und Leute im Raum, wo, sagen wir mal, die Schulzeit ja natürlich nicht ganz schief gegangen sein kann. Aber sagen dieses Denken in Fächern, das kam ja auch in Frau Rasfelds Vortrag schon mal vor, ist vielleicht auch einfach dann Teil des Problems. Also die Information, die Befähigung läuft ja erstmal wirklich über Lehrende ab, die das sehr schön vermitteln können. Also wenn ich im Schach richtig gut werden will, dann schaue ich mir auch nicht die, die Regelungen des Deutschen Schachbundes an, zum Beispiel von Herrn Dück, sondern ich muss mir Bobby Fischer Spiele anschauen. Und da ist natürlich spannend, wie viel Raum kriegen die Lehrenden dann eigentlich, um gut ausgebildet zu sein und diese Kompetenzen zu vermitteln. Also ich würde es ein bisschen drehen von den Fächern wirklich nochmal, was können wir von den Lehrenden erwarten und wie können wir sie unterstützen, dass diese Kompetenzen auch zu vermitteln.
Also nur kurz für mich zur Übersetzung sozusagen, der Ansatz oder die These ist sozusagen, Lehrende haben zu wenig Zeit, um anderes zu machen, als Fächerkorsett auszufüllen.
Genau, ja, da sozusagen ist es jetzt weniger eine Fächerfrage vielleicht, und My Five Cents, sondern wir brauchen mehr Zeit bei den Lehrenden.
Okay. Alles klar. Frau Long?
Erster Punkt, Bezug auf die Fächer. Jetzt bin ich auch ausgerechnet noch Mathematik, Physik und IT-Lehrerin gewesen. Und dann ist von daher, wenn das Ziel es ist, ein Grundlagenwissen zu vermitteln und zu vermitteln, wie gehe ich da dran? Man muss ja auch immer vom Alter her bedenken, wann kann ich anfangen, loslassen, selbstständiger zu machen. Da ist, dass man in seinem Fach schon bis in die Tiefen vorgedrungen ist und dass man da die richtige Unterstützung gehen kann und gucken kann, wo liegt das Problem, wie kann ich mit anderen Modellen vielleicht helfen. Also das ist mal so ein bisschen so ein Sprechen für, dass es eine bestimmte Fachlichkeit auch geben muss. Aber das andere ist, Sie haben, wenn ich das jetzt mal von Ihnen aufgreifen darf, Sie haben gesagt, bezüglich der Entrümpelung der Lehrpläne. Jetzt sage ich, wir haben am 8. Dezember 2016 die KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt herausgegeben. Und da ist ein Kompetenzrahmenplan, sage ich jetzt, mit verschiedenen Kompetenzbereichen, wo Kreativität, Produktivität, wo viele Sachen drin vorkommen. Und es steht ganz dezidiert da drin, jetzt ist es daran, dass in jedem Lehrplan, jedem Fachbereich, jeder schauen soll, was kann er, welchen Teil umsetzen kann, führt zu Zusammenarbeit, führt dazu auch zu Folgendem, weil auch drin steht, dass spätestens im kommenden Schuljahr mit der siebten Klasse beziehungsweise mit der fünften Klasse dann begonnen werden soll und dass diese Kompetenzen jeder Schüler am Ende seiner Pflichtschulzeit haben soll. Und jetzt mache ich den Kreis noch rund und ich weiß, dass in ganz, ganz vielen Ländern direkt nach dieser Beschließung der KMK-Strategie genau damit begonnen wurde. Das begonnen wurde in verschiedenen Bereichen. Also ich kann jetzt von Rheinland-Pfalz zum Beispiel sprechen. Wir werden jetzt zum kommenden Schuljahr eine Richtlinie für die Grundschule, für die erste bis vierte Klasse rausgeben, die sich daran orientiert hat, die sich daran Hinweise gibt für die Kollegen, wo sie was ansetzen können mit Praxisbeispielen. Und wir haben eine Arbeitsgruppe, die alle Fachreferenten zusammengebracht hat für die Lehrpläne, die erstmal gucken, wo kann man andocken, wer kann in welchen Bereich machen. Es gibt ganz viele Sachen, kritisch verantwortungsvolle Nutzung, sind ganz tolle Sachen, die sich zum Beispiel eignen in Ethik, in Religion, ganz viele Sachen in Sozialkunde, wo bestimmte Sachen thematisiert können. Und fast alle Länder sind wirklich seit dem Startschuss da dran, in dem Bereich schon zu arbeiten und da anzufangen, nicht zu entrümpeln.
Ja, leider Gottes.
aber wirklich zu schauen, einen ersten Schritt zu machen und in diese Richtung zu gehen und das auch mehr so zusammenzuführen.
Okay, also man ist sozusagen auf einem Weg, aber wie war das? Schulen brauchen länger als Kirchen? Müssen wir mal gucken, wann das dann sozusagen tatsächlich ankommt in der Zielsetzung, wie wir sie am Anfang.
Darf ich noch ein Bild?
Nee, ich würde jetzt gerne die Frau Völler auch gerne noch dazu was sagen.
Wir wissen ja, Schulen sind immer irgendwie auch ein Spiegel der Gesellschaft, in der man lebt, in der wir uns bewegen, und Schule entwickelt sich immer weiter. Wenn wir schauen, ich erinnere mich an eine meiner ersten Pädagogikvorlesungen damals an der Uni Bielefeld, und da ging es um die Geschichte der Schulen, und dann wurde ein Bild gezeigt aus der frühen Neuzeit, wo ein einziger Lehrer da stand und mit dem Rohrstock die männlichen Schüler, weibliche gab es da an der Stelle gar nicht, versuchte irgendwie zu disziplinieren. Und das ist natürlich Gott sei Dank heute nicht mehr der Fall in der Schule in Deutschland. Aber es ist ein langer Prozess, der sich weiterentwickelt. Und zu dem Thema der Fächer, um die Sie ja eben gebeten haben, eine Einschätzung zu erhalten. Ich glaube, viele Schulen in Deutschland sind schon dabei, innovative oder andere Konzepte sich in dem Bereich auch zu erarbeiten. Ich würde da gerne zwei Beispiele nennen. Ich habe in meinem Studium auch lange Jahre oder ein halbes Jahr lang an der Laborschule Bielefeld hospitieren dürfen, die ein komplett anderes System fährt als das, was man in der klassischen Regelschule findet. Da sind dann Nuller, das sind quasi Kinder im letzten Kindergartenjahr, Erstklässler und Zweitklässler in kleinen Gruppen zusammen, jeweils 5 Kinder, lernen eben jahrgangsübergreifend an der Stelle, entscheiden selbst, was sie an welchem Tag machen, ob sie lieber mathematisch machen wollen, ob sie lieber im Deutsch, also ein bisschen lesen, sich lesen auch zum Teil selbst beibringen oder mit der Hilfe ihrer Gruppenkameradinnen und Kameraden. Also da gibt es sicherlich schon viele Möglichkeiten, die sind aber in der breiten Masse noch nie angekommen. Und meine eigene Schule, und das ist mir an der Stelle auch ganz wichtig, ich bin ja von der Ausbildung her Gymnasiallehrerin, bin aber sehr stolz darauf, an einer integrierten Gesamtschule unterrichtend zu haben vor über 5 Jahre. Da eigenen Kinder von der 5. bis zur 13. Klasse betreut zu haben. Wir haben ein längeres Projekt gehabt, das hieß Projekt Lernen. Da haben wir jahrgangsübergreifend 5-Klässler, 6-Klässler und 7-Klässler gemeinsam an Projekten jeweils lernen lassen. Das Oberthema war dann vorgegeben, Ägypten, aber die durften sich einen Schwerpunkt raussuchen, den sie dann über mehrere Wochen hin dann gemeinsam erarbeitet haben. Am Ende stand ein Projekt, ein Produkt, was vorgestellt worden ist, und da haben wir jetzt relativ gute Erfahrungen grundsätzlich mit so einer Projektlernform gemacht. Also ich glaube, da ist viel im Fluss in Deutschland. Jede Schule hat auch andere Schwerpunkte an der Stelle, und wichtig ist, dass die Politik eben die Schulen, die sich da auf den Weg machen wollen, Dinge anders zu gestalten, dementsprechend auch unterstützt.
Apropos Unterstützung. Ich würde sozusagen damit noch, also wie gesagt, wenn Sie eine Frage haben, heben Sie die auf. Es gibt einfach zwei Sachen, die müssen wir noch besprechen, weil die so ganz offensichtlich auf dem Tisch liegen. Das eine ist der Digitalpakt, das andere ist halt generell das Thema OER. Mhm. Und die möchte ich beide mit Ihnen sozusagen anreißen, bevor wir es noch ganz aufmachen. Aber merken, kommt auf jeden Fall. Also Digitalpakt. Da gab's, ich wollte eigentlich sozusagen fragen, na, woran wird es denn diesmal scheitern? Da kam jetzt heute die Meldung raus, also im Koalitionsvertrag steht ja, es soll 5 Milliarden investiert werden, in der Legislaturperiode 3,5. Mhm. Heute kam dann die Meldung, naja, der neue Haushalt sieht eigentlich keine Erhöhung von Bildungsausgaben vor.
Was nicht so stimmt.
Nee, das können Sie ja jetzt gerne sagen, korrigieren, aber das ist das, was man sozusagen lesen konnte. Wo soll es denn herkommen?
Also ich glaube, nochmal, dieser Digitalpakt, finden das beide gut, wir haben es auch im Koalitionsvertrag stehen. Warum hat die Frau Wanka, das ist ja schon 2 Jahre her, diesen Digitalpakt auch ein Stück angekündigt? Wir haben es vorhin eingangs gesagt, zuständig für diesen Bereich zu 100% sind die Bundesländer. Und wir waren ein Stückchen entsetzt, dass die Bundesländer, und ich bin nicht so ein Fan von der KMK, wie das meine Nachbarin ist, wenn ich das sagen darf, seit 70 Jahren probieren wir da mit irgendwelchen Standards zu agieren. Die Beschlüsse, die KMK fasst, sind nicht verbindlich, ein bisschen wie die Papiere, wie das vorhin anklingt. Man verabschiedet da was, dann landet das irgendwo, und bisher habe ich von der KMK, was Vergleichbarkeit und so etwas, was wir eigentlich brauchen, auch in dem föderalen System, nicht erleben können. Daher agieren wir jetzt auch mit einem Bildungsrat, der ein gewisses Gegengewicht zu dieser KMK da bieten soll. Was ich sagen will, ist, der Digitalpakt war ein Weckruf an die Länder, zu sagen, Jungs, jetzt macht mal was bei digitaler Bildung. Da haben wir Geld in der Tat versprochen, haben gesagt, wir könnten uns vorstellen, von Bundesseite her zu sagen, wir gehen da in die Ausstattung, WLAN-Ausleuchtung, wir würden das mal mit einer Schulcloud probieren und so weiter und so fort. Und in der Tat haben wir den jetzt erst finanziell ausgestattet, nicht im Haushalt des BMBFs, also des Bundesforschungsministeriums, sondern einen Sonderfonds, einen Digitalfonds, den der Finanzminister jetzt aufgelegt hat, weil wir ursprünglich gesagt haben, wir wollen auf die Gelder warten, die durch die 5G-Versteigerung kommen. Da wir die 5G-Versteigerung aber verschoben haben, haben wir gesagt, wir können den Digitalpakt nicht nochmal verschieben. Von daher sind, glaube ich, diese Mittel da jetzt erstmal da. Aber ich kann nur sagen, man muss doch jetzt nicht als Bundesland oder als Schule auf diese Mittel warten. Wir haben die Breitbandmittel, jede Schule kann sich aus den ganz normalen Förderprogrammen des Bundesverkehrsministeriums, da ist es angesiedelt, anschließen lassen. Jedes Bundesland kann Lehrerfortbildung organisieren, jedes Bundesland kann da schon loslegen, Experimente machen. Wir haben Leuchtturmschulen, also wir als Bund unterstützen da, wir ergänzen da mit diesem Digitalpakt, auch mit diesen entsprechenden Mitteln, auch mit dieser Bund-Länder-Vereinbarung, die da kommt. Aber wir werden ein Stückchen koordinieren und wir wollen eben schauen, dass wir, und dafür ist der Digitalpakt auch ein Stückchen da, von diesen Splitter oder diesen Flickenteppich, den wir da in Deutschland, insbesondere durch das föderale System im Bildungsbereich haben, dass das uns bei der digitalen Bildung nicht passiert. Und dass wir da mit Interoperabilität arbeiten, dass wir da mit Standards arbeiten, mit Dingen, die wirklich für ganz Deutschland dann auch gelten. Und von der Weise denken wir als Bund diesen Digitalpakt. Von daher freue ich mich hier, wenn er jetzt kommt. Und wir sind auf diese Bund-Länder-Vereinbarung, insbesondere mit der KMK, sehr gespannt. Und ich bin gar nicht glücklich, dass es immer heißt von der KMK, ja, aber lieber Bund, misch dich jetzt hier nicht ein und dort nicht ein, das machen wir selber. Leider Gottes macht es eben die KMK seit vielen Jahren nicht. Und von daher bin ich froh, dass wir jetzt da die Führungsrolle ergreifen.
Okay, ich will mal kurz sagen, nur für die Diskussionsstruktur. Mhm. Ich finde es spannend, wir machen jetzt einmal das Spiel, das immer, wenn es um Bildungsdiskussionen geht, dann sagt der Bund, naja, die Länder und Länder sagen, naja, aber der Bund. Wir machen das einmal, Frau Völlers, Sie wollten noch ergänzen und dann vielleicht Frau Lonz und Herr Neuschäfer.
Danke, ich würde da vielleicht meinem Kollegen Schipanski ein bisschen widersprechen wollen an der Stelle. Erstens, Ihr ehemaliger Finanzminister, unser jetziger Bundestagspräsident hat im Grunde die Gelder ja nun nicht freigegeben, sonst wären wir schon seit 2 Jahren am Start an der Stelle. Ja, das ist so, das ist das, was die KMK nickt an der Stelle auch schon. Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen übergreifend KMK zu Ihnen sagen kann, liebe Kollegin. Wichtig ist, glaube ich, an der Stelle, dass wir uns ja jetzt nicht gegenseitig anfangen, den schwarzen Peter zuzuschieben, sondern gemeinsam mehr tun für die digitale Bildung bei uns in unserem Land. Und da ist uns, der SPD, auch einfach wichtig, dass wir jetzt schnell zu Potte kommen. Sie haben zu Recht, da bin ich ganz bei Ihnen angesprochen, dass wir das eben nicht in den BMBF-Etat einstellen, sondern einen Digitalfonds auflegen. Olaf Scholz gibt die 2,4 Milliarden Euro dafür frei. Die gehen einerseits eben in die Breitbandausstattung, andererseits eben in den Digitalpakt Schule. Da muss man schauen, wie viele von diesen 1,4 Milliarden dann am Ende für den Digipakt bereitgestellt werden. Insgesamt haben wir aber gesagt 3,5 Milliarden in dieser Legislatur und wir werden auch darauf achten, dass diese Gelder dann kommen. Ich glaube, und das sollte mein Message an dieser Stelle auch sein, wir sollten gemeinsam agieren, dass das jetzt endlich klappt und von daher bin ich auch gespannt, was die Kollegin aus Rheinland-Pfalz ihrerseits jetzt dazu sagt.
Ich sage da eigentlich nur 2 Sätze zu. Den ersten Satz, und wenn ich es gebetmühlenartig mache, kann ich einfach nur sagen, wenn Sie sich die KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt anschauen und ich sage mal so in der Quintessenz, also noch verbindlicher, wo alle Kultusminister dem zugestimmt haben und das verabschiedet haben, als da mit sogar Zeitangaben, ja, mit Zeitangaben, also sage ich jetzt nichts dazu. Das ist schon mal das eine. Und wie gesagt, und ich weiß es halt von daher, dass in vielen Ländern da schon ganz viel passiert und das sehr ernst genommen wird und da auch vorher schon sehr viel passiert ist und das war jetzt nochmal ein Schub, um das zu machen. Und zu dem Bund-Länder- Eckpunkte-Papier, den Entwurf, der im Juni letzten Jahres gesagt hat, zu diesem ganzen Prozess sage ich jetzt gar nichts.
Also ich muss sagen,
ich sitze hier zum...
Weiß ich nicht, aber man muss glaube ich schon mal sagen, dass auch dieses KMK-Papier und was da alles da ist, hat keine verbindliche Wirkung. Das ist das große Problem, was die KMK macht. Die Beschlüsse haben keine verbindliche Wirkung für die entsprechenden Bundesländer. Wenn sie das dann machen, freiwillig, ist das gut und auch sehr schön. Und das Papier digitales Lernen, das hat die KMK dann aufgelegt, als der Bund gesagt hat, wir machen jetzt den Digitalpakt und wollen jetzt mal den Ländern Beine machen. Aber gut, wir wollen jetzt beide nach vorne gucken.
Da möchte ich jetzt diskutieren, da habe ich schon ein bisschen einen anderen anderen Blickwinkel. Vielleicht so als gut. Hintergrund, weil ich sehr intensiv auch an der Erarbeitung der KMK-Strategie beteiligt war und da habe ich einen ganz anderen
Blick. Mein Problem ist sozusagen, dass es immer da ist, dass man sagen gar nicht weiß, wie es besser werden kann, Herr Neusch.
Genau.
Vielleicht haben Sie sozusagen einen Wunsch oder eine Idee sozusagen, wenn man, also mein Bild ist ja sozusagen, okay, es gibt also ne, Bund und Länder und die sagen, ja, die, aber nee, die und das Geld und überhaupt, vielleicht nächstes Mal. Gibt es ein anderes, wo man sagt, wenn ihr das einfach so machen würdet, das wäre doch total toll?
Ja, also zwei Sachen. Zum einen gibt es natürlich auf beiden Ebenen etwas, was man machen kann. Da kann man, ich glaube, zu den Zielen, das ist, glaube ich, unstrittig und es fangen so ein paar Sachen an. Insgesamt sind wir aber, also jetzt auch bei diesem Podium in so einer komischen Situation, wir finden vieles irgendwie gut, sagen wir toll, dass es kommt, aber auf der anderen Seite, dass es kommt, also Deutschland gibt, ja, OECD hat das nochmal zusammengerechnet, ich glaube 4,3% aus des Bruttoinlandsprodukts für Bildung, im OECD-Durchschnitt sind es 5,3%. Und es gibt ja regelmäßig die Forderung, eigentlich müsstet ihr nochmal 30 Milliarden pro Jahr mehr ausgeben, wenn ihr das wirklich ernst meint mit der Bildung. Es ist sehr lange halt nichts passiert in diesem Bereich Investitionen in Schule und jetzt kommt halt etwas. Und wir freuen uns halt darüber und sagen, super, da gibt es ganz viele Dinge, die uns einfallen, wo man das machen könnte. Und ja, die Frage ist, ist das jetzt wieder so ein Strohfeuer, aber eigentlich ist es mehr der Anlass, dann nochmal wirklich mehr, sozusagen systematisch nochmal mehr reinzugeben in das System. Wenn wir wirklich diese Wissensgesellschaft wollen, dieses lebenslange Lernen, diese offene Gesellschaft und mündige Bürger, dann reicht das nicht. Also das ist ein schöner Start und ich glaube, da können wir sozusagen nochmal symbolisch viel machen, aber es ist ein großer Tanker, der gerade in Bewegung kommt und wenn da was draus werden soll, dann freuen wir uns sehr, dass da jetzt mehr Schwung reinkommt. Also da bin ich sehr gespannt, was gibt es da für Perspektiven.
Aber das ist ja sozusagen, das ist ja anscheinend auch Zukunftsmusik. Mir fällt jetzt sozusagen gerade noch ein anderes Thema ein, was hier im Vorfeld, also im ersten Teil dieser Veranstaltung besprochen wurde. Das ist immer das sozusagen, dass viele der Anwesenden hier so Angst haben oder Befürchtungen oder es kritisch sehen, wenn Firmen sehr viel im schulischen Kontext eine Rolle spielen. Fängt man sich das auch ein, weil zu wenig Ressourcen da sind?
Ich hatte mir in der Vorbereitung zwischendurch gefragt, ob wir nicht auch vielleicht lieber Microsoft, Apple hätten einladen sollen, was so die, sagen wir mal, diejenigen angeht, die gerade digitale Bildung gestalten. Wir haben immer den Optimismus, dass die Politik ist und sein sollte, die da wirklich auch den Bereich steuert und Leitlinien reingibt. Also den haben wir noch. Und wir als Zivilgesellschaft können da wirklich immer nur so Impulse setzen. Was wir auch sehen, dass gerade Firmen sehr viel diese Lücke füllen, diesen starken Bedarf füllen, aber dass halt eben diese wirklich partizipativen Projekte, diese Mündigkeit da noch nicht rauskommen, obwohl es ganz tolle Open-Source-Tools gibt, mit denen sich wo Schulen etwas machen können. Also statt jetzt wirklich Geld in diese großen kommerziellen Angebote reinzustecken, wäre es eine einmalige Chance, nochmal mehr Open-Source zu fördern und wirklich sagen, wir können das in der Schule einsetzen.
Frau Völler?
Ich würde gerne an einen Punkt anknüpfen, den Sie gerade genannt haben, dass es viele Möglichkeiten gibt, aber das noch nicht so richtig passiert in den Schulen. Wir haben das jetzt sehr aus einer infrastrukturellen Perspektive betrachtet, dass da irgendwie der Breitbandanschluss noch nicht da ist oder das Whiteboard nicht und dann die Diskussion über Tablets, Bring Your Own Device. Ich meine, da könnten wir, glaube ich, auch eine Stunde drüber sprechen, was da das Sinnvollste ist. Wichtig ist aber, glaube ich, wir brauchen gut qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer. Und ich hatte erst kürzlich ein Gespräch mit einer Lehrkraft und die war hoch engagiert, die Person, und liebt ihren Job und findet es toll, mit den jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Die war aber dieser ganzen Digitalisierungsthematik gegenüber sehr verschlossen, sehr verängstigt, hat das eher als ich muss noch mehr machen und weniger als Entlastung wahrgenommen. Da habe ich dann gesagt, ja, wir können zum Beispiel Inklusion an der Stelle deutlich anders bearbeiten, für die Schülerinnen und Schüler auch einfacher zugänglich machen, auch für sie einfacher in der Vorbereitung durch das Sharing-Prinzip, das gemeinsame Weiterentwickeln. Ich glaube, da ist auch viel Informationsdefizit vorhanden bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrem Alltag schon, und der ist sehr, sehr anstrengend, also der Lehramtsjob ist nun nichts, was irgendwie so eine 0815-Geschichte ist, an der man sich dann mal einen ruhigen Lenz macht. Das ist ein Fulltime-Job, den man per Herz auch machen muss. Und die müssen wir auch abholen und mitnehmen und weiterqualifizieren. Die Länder haben da schon einiges auf den Weg gebracht oder sind dabei, sich da Konzepte zu überlegen. Aber insgesamt müssen wir jeden einzelnen Lehrer auch mitnehmen, dass er die Chancen sehen kann, die das auch mit sich bringt.
Also vielleicht über eine Lehrerfortbildung anzusetzen. Wir haben ja vor ein paar Jahren dann diese Initiative Lehrerbildung von Seiten des Bundes gestartet, weil ja die Bundesländer untereinander ihre Lehramtsanschlüsse, Abschlüsse gar nicht anerkannt haben. War schon eine tragische Sache. Und ich fände es jetzt mal spannend zu sagen, wie viel kriegt denn jetzt der Lehrer frei, wenn er sagt, jawohl, ich möchte mich in diesem digitalen Bereich fortbilden, möchte zum Thüringer Institut für Lehrerfortbildung gehen. Wie viele Freistunden sind da vorgesehen? Muss ich ja sagen, 5 Stunden kriegt man dann, das ist ja das, was wir auch erwarten, auch in dieser Bund-Länder-Vereinbarung. Wir sagen, wir investieren jetzt hier in Cloud, in WLAN-Ausrüstung, kümmern uns ein Stückchen um die Technik, aber die inhaltliche Sache, gerade diese Lehrerfortbildung, liegt da jetzt bei den Bundesländern. Und da muss er jetzt, weil das ist wirklich der Haken, das ist, glaube ich, auch vorhin so ein Stückchen deutlich geworden, manche Schüler sind da einfach schon viel weiter als der Lehrer selber und da muss, glaube ich, jetzt ein deutliches Impuls kommen von den Kultusministerien, sagen, jawohl, wenn ich hier Leute habe, die da ran wollen, wenn ich das ernst nehme, dann muss ich auch so und so viele Freistunden jetzt geben, damit sich die Lehrer weiterbilden können.
Aber Herr Schipanz, ich will, bevor Frau Lonz lange fragt, Sie sagen jetzt immer sozusagen, die Kultusministerkonferenz muss und der Bund baut die Schulcloud. Was kann der Bund denn noch tun, sozusagen, um dieses Thema zu klären?
Nein, wir haben ja Verantwortungsbereich im Grundgesetz festgelegt und wir haben Finanzströme festgelegt, so. Und jetzt nehme ich mal, ich komme aus Thüringen, kleines Bundesland, das hat die letzten 4 Jahre 500 Millionen Euro jedes Jahr on top bekommen, die nächsten 4 Jahre wieder nach den Steuerschätzungen. Und die Bundesländer haben 3 Zuständigkeiten, das ist die Schule, Kultur und das ist die Polizei. So, und da erwarte ich, dass diese Mehreinnahmen dann da auch entsprechend investiert werden. Wir haben Bundesministerium für Forschung und Bildung, wir gestalten die gesamte Forschungspolitik, wir machen der beruflichen Bildung eine ganze Menge, auch mit den Mehreinnahmen, die wir haben. Wir würden ja gerne auch inhaltlich, wir haben vorhin so ein bisschen gesprochen, entrümpeln, was ist mit Informatik und so weiter als Pflichtfach, das sind ja alles Dinge, die da auch diskutiert wurden, aber die Länder blocken da ab und sagen, liebe Freunde, das ist unser Zuständigkeitsbereich und da wollen wir gerne entsprechend tätig werden, das auch machen und wir sagen nur dann, liebe Länder, nehmt auch da eure Verantwortung wahr. Und nochmal, diese 5 Milliarden insgesamt, die wir da geben, das haben Sie ja völlig richtig gesagt, das kann ja nur erstmal ein Anschub sein. Nur wir haben jetzt auch gesagt bei den 5 Milliarden, ja liebe Länder, da erwarten wir aber von euch auch eine Kofinanzierung. Es kann nicht sein, dass die sich jetzt zurückziehen aus Finanzierungsfragen in der Schule und ihre Löcher stopfen mit den 5 Milliarden, die da in irgendeiner Art und Weise vom Bund kommen. Daher ist es ja auch wichtig, dass es eine Bund-Länder-Vereinbarung gibt. Was gibt der Bund? Wozu verpflichten sich die Länder? Und wir haben als Bund nur gelernt, ich gebe nur noch Geld in die Länder, wenn ich damit ganz konkrete Dinge und Ziele auch erreiche, wenn sich die Länder auch zu gewissen Sachen verpflichten. Und eine wichtige Frage wird auch politisch für mich sein, wie viele Stunden kriegen jetzt die Lehrer frei, damit die sich wirklich weiterbilden können? Weil das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt, die Kollegin Föllers hat es gesagt, wie ich digitale Bildung da überhaupt in die Schulen reinbringe.
Aber Sie wollen quasi den Status aber auch so lassen. Man könnte auch darüber nachdenken, wir ändern halt das Grundgesetz, machen ziehen ein bisschen mehr Verantwortung in die Bundesebene, machen aber ordentlich sozusagen, dass da nicht in jedem Land das eigenes passiert. Aber
wir haben die Verfassung schon angepasst, 104c, haben den finanzschwachen Kommunen jetzt ein ganzes Stück geholfen, 6 Milliarden in die Schulbauten
gegeben. Aber da geht es auch um Geld, ne?
Ja klar, 6 Milliarden nee,
das, Euro. Meine Frage bezog sich darauf, man könnte ja, also wenn das so ist, wie Sie sagen, könnte man ja sagen, naja, vielleicht ist es als nicht irgendwie morgen oder nächstes Jahr, aber so vielleicht ist es ja als Fernziel, müsste man vielleicht doch mal drüber nachdenken, dass man sagt, Kompetenzen für Bildung müssen halt vielleicht einfach landesweit geklärt werden beim Bund.
Sehr, 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 sehr spannend. Ich brauche eine 2/3 Mehrheit, um das Grundgesetz zu ändern im Bundesrat und im Bundestag und parteiübergreifend werden die im Bundesrat diese Mehrheit dafür nicht finden. Und ich kann Ihnen
es ist klar, dass es schwierig ist, aber halten Sie es vielleicht für eine gute Idee? Das ist die Frage.
Dass wir, also ich als eine gute Idee, dass wir sagen, wir brauchen mehr Vergleichbarkeit, wir brauchen mehr Vereinheitlichung bei diesen Bildungssachen und der Bund ist gerne bereit, da auch entsprechend zu leisten und wir haben das getan, indem wir in der letzten Legislatur ja den Bund-Länder-Finanzausgleich auf ganz neuen Boden gestellt haben und den Bundesländern jetzt noch mehr Gelder zur Verfügung stellen, 10 Milliarden pro Jahr zulasten des Bundes. Und mit einem neuen Länderfinanzausgleich, der ein oder andere weiß, es gibt keine Geber- und Nehmerländer mehr, das kommt ab 2020. Das heißt, da haben die Bundesländer nochmal zusätzliche Mittel zur Verfügung, um in ihren 3 Aufgabenbereichen Kultur, Bildung und Polizei tätig zu werden.
Herr Neuschäfer. Naja, es gibt eine Einrichtung des Bundes, die schon ganz viel in den Schulen macht, landesweit. Die haben diese eine Einrichtung des Bundes, die haben 30 Millionen letztes Jahr allein für Personalkosten ausgegeben, 100.000 Schüler erreicht, Hunderttausende, das ist die Bundeswehr. die regelmäßig vom Bund aus in die Schulen kommt und sagt, dass man mehr Soldaten braucht. Wenn man jetzt natürlich sagt, wir brauchen aber die in den Schulen werden auch mehr Unterstützung für Digitalisierungsprozesse gebraucht, Tech-Support, Kompetenzen, Ausbildung, ist natürlich schon die Frage, kann man nicht auch einfach in ähnlichem Umfang oder größer natürlich da nochmal unterstützen, technisch, personell, bei der Ausbildung helfen oder auch wirklich bei den regionalen digitalen Kompetenzzentren.
Über die Lehrerfortbildung, über den Qualitätspakt bei den Lehrern haben wir das ja letztlich schon getan. Sie müssen sich mal vorstellen, weil das Schulgefälle dank der KMK vom Süden bis zum Norden fast 2 Jahre beträgt, finanzieren wir jetzt an den deutschen Universitäten Vorkurse, wenn Leute Physik, Mathe oder was studieren wollen, weil die von einem völlig unterschiedlichen Level kommen. Das finanzieren wir über den Qualitätspakt Lehre, dass die Leute erstmal 4 Monate vorneweg geschult werden, um überhaupt in das erste Semester da einsteigen zu können. Also ich glaube, der Bund macht da schon eine ganze Menge. Ich bin ein großer Freund, wenn man sagt, man bricht diese föderalen Dinge da ein Stückchen auf, man gibt uns mehr Mitspracherecht. Unser Vorschlag ist, wir diskutieren das auch in dieser Legislatur, einen verbindlichen Staatsvertrag zwischen den Bundesländern zu machen, was eben diese einzelnen Curricula, die einzelnen Leistungsstände in der 7., 8., 9., 10., 11., 12. Klasse betrifft, dass mal das verbindlich ist. Nochmal, die KMK-Beschlüsse sind nicht verbindlich und da halten sich manche Bundesländer dran und andere halten sich nicht dran. Und das ist ein Zustand in der heutigen Zeit, das geht nicht. Und schauen Sie sich den Rundfunkstaatsvertrag an, da geht es auch. Wir zahlen alle die gleiche Rundfunkbeitrag, ist es jetzt. Das Signal wird überall gleich ausgestrahlt und da sowas Ähnliches stelle ich mir eigentlich da auch in dem Bildungsbereich vor.
Ja, wir wünschen uns mehr Techies als Soldaten an den Schulen, das kann ich nochmal bekräftigen.
Frau Feuers noch ganz kurz.
Ja, ein Punkt, den haben Sie am Rande angesprochen, den finde ich ganz wichtig. Wir reden einerseits natürlich über die Qualifizierung des Lehrpersonals, andererseits reden wir natürlich auch, wie warten wir diese technischen Gegenstände, die dann am Ende auch in den Schulen hängen. Ich bin ein durchschnittlich ausgebildeter Lehrer gewesen oder Lehrerin gewesen. Ich war durchaus in der Lage, meinen Computer zu bedienen, habe auch mit PowerPoint gearbeitet, Videosequenzen in den Unterricht integriert. Ich weiß, das ist Ausbildungsstandard vor ungefähr 8-9 Jahren. Heute kann man da schon ganz, ganz andere Sachen machen. Dem bin ich mir völlig bewusst. Ich selber hätte aber spätestens dann ein Problem, wenn dieses Whiteboard, was an der Wand hängt, nicht mehr das macht, was ich von ihm möchte. Dann fange ich an, Hilfe. In meinem Fall hätte ich dann unseren total toll ausgebildeten Schulassistenten angerufen, der hätte mich dann relativ schnell gerettet. Ich weiß aber, dass das nicht an jeder Schule der Fall ist. Und jetzt kommen wir zu dem politischen Aspekt. Unsere CDU-Bildungsministerin, Frau Karliczek, hat gestern bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Landesvertretung NRW gesagt, dass sie sich wünsche, dass genau diese technische Seite, dieser technische Support auch von den Ländern übernommen werden solle. Ebenso wie zum Beispiel die Lehrerfortbildung. Und das ist ihr politischer Wunsch, das kann sie durchaus so äußern. Ich persönlich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass der Bund, ich als Maja-Lisa Völlers, als einfache Abgeordnete an der Stelle, dass wir da langfristig zu anderen Lösungen kommen.
Frau Lorenz, nachdem Sie jetzt die ganze Zeit anhören müssen, was alles schiefläuft, was würden Sie sich denn wünschen, damit das Ziel, was der Digitalpakt letztlich hat, umgesetzt wird?
Zum einen, was die Kollegin gesagt hat in dem Bereich, dass denke ich mir, das wäre auch angemessen, wenn es in diese Richtung gehen könnte. Und zu dem anderen, ich möchte eigentlich gar nicht Stellung beziehen, sondern ich möchte einfach nur in den Raum geben, es ist ja nicht so, als ob Lehrerfortbildung nicht stattfindet. Also es hat ja jedes Bundesland hat ja große Lehrerfortbildungsinstitute, und es ist auch, jetzt nehme ich mal als Beispiel Rheinland-Pfalz. Wir haben vor inzwischen 11 Jahren Landesprogramm Medienkompetenz macht Schule gestartet und das war genau mit allen Punkten besetzt, also Lehrerbildung, Schulleiter mit auf den Weg nehmen, Eltern mit auf den Weg nehmen, also alle Zielgruppen, Medienkompetenzförderung von allen. Und wir haben inzwischen fast 65.000 Teilnahmen von Lehrkräften an Fortbildung in diese Richtung, wo natürlich auch, und jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, dazu gehört, dass die Werkzeuge so bedienen können, dass genau zu dem didaktischen Weg, den die einschlagen wollen, was sie für Ziele erreichen wollen, passt. Ja, und dass sie, und das setzt voraus, dass sie da das Instrument auch nutzen können. Das setzt aber auch voraus, dass es auch ohne Probleme verfügbar ist. Und das haben wir im Rahmen von Arbeitstagungen gemacht für die Schulen und natürlich auch in zahlreichen Fortbildungen. Und jede Lehrkraft, ob das jetzt in Rheinland-Pfalz ist oder in anderen Ländern, ist ja nicht so, als ob die nicht prinzipiell eine bestimmte Anzahl von Tagen, in Anführungszeichen Stunden, zur Verfügung haben, um natürlich ihre Fortbildung zu machen. Kommen wir zum Beispiel zu dem BNE, zum Beispiel mit dem Papier. Also das ist jetzt ein ganz großer Schwerpunkt auch in dem Fortbildungsinstitut, wo dann auch auf die Lehrer zugegangen wird mit dem, was sie eben gezeigt haben, um da auch wirklich Aktivitäten zu machen, ganz intensiv, um verschiedene Bereiche abzudecken. Es ist ja nicht so, als ob keine Lehrerfortbildung stattfindet.
Entschuldigung. Ja. Klasse, Ruhe.
Also es ist
ich möchte kurz übersetzen, also weil im Stream auch sozusagen muss das Mikrofon gesprochen werden. Frau Ratzett hat gerade gesagt, es gibt, also sie weiß von genug Lehrern, die nicht gehen, weil ihnen das nicht erlaubt wird. So. Ich würde jetzt gerne Herrn Neuschäfer fragen. Also weil auch ein Eindruck, den man immer hat, ist sozusagen, dass genau solche Initiativen, wie sie sich hier ausstellen, sozusagen auch im Prinzip Löcher stopfen. Also etwas, wo man erwartet, das würde das Schulsystem eigentlich mitliefern, passiert ja nicht. Deswegen gibt es solche Projekte außerschulisch. Haben Sie von außen den Eindruck, dass die Lehrer genug Möglichkeit haben, sich fortzubilden, selber Dinge zu erarbeiten, auszuprobieren, zu experimentieren?
Na, wir haben in unserem Projekt EduLabs seit letztem März halt ganz viele Lehrer begleitet, interviewt und gefragt, was sie eigentlich machen. Es gibt halt überall den einen an der Schule, die eine an der Schule und bisher, ja, sie machen das halt alles in ihrer Freizeit oder on top und das ist ganz viel Herzblut und Engagement, was wir schon probieren, dass wir denen eine Stimme geben, sichtbar machen und auch ein bisschen unterstützen, wo wir können, nochmal Material zu bauen. Aber gerade ist das so ein bisschen in so einem Do-it-yourself-Puzzle-Verfahren und ich glaube so, dass wir diese vielen Engagierten stützen und ein bisschen mehr freistellen, das wäre schon ein ganz wichtiger Schritt. Also über das Wie, wo es dann herkommt, ich meine, das sind dann immer, ich habe jetzt natürlich mehr mit anderen Bundesländern zu tun gehabt. Ich glaube, das ist ganz wichtig für den Bereich, dass man auch einfach dann auch politisch die Signale sendet, dass wir das wollen. Also dass wir sagen, sind Aufgaben, wenn die Lehrer oder wenn die erfüllt werden, das ist ganz wunderbar. Wir versuchen nach Möglichkeit, die Freiräume dafür zu schaffen, dass wir dafür ausbilden, dafür Zeit freistellen, das auch wirklich honorieren. Wir müssen auch wirklich wegkommen bei diesen Open-Sachen, Open Education Resource, von dieser Idee, dass alles nur so nebenbei passiert. Also irgendwie morgens um zwei wird dann noch irgendwie ein Handbook geschrieben oder sowas. Also das sind schon Produkte, für die es Zeit brauchen, wo es sich auch lohnt, das darin zu investieren, weil dann kann es auch weiter genutzt werden. Ähnlich bei den Kompetenzen.
Genau. Wir sprechen jetzt gleich über OER. Ich würde noch letztes Mal Frau Lons fragen. Von dem, was Sie gesagt haben, was Herr Neuschäfer jetzt gesagt hat, hört sich das für mich so an wie, also im Prinzip gibt es die Möglichkeiten, aber vom Zeit- oder Ressourcenbudget für die Lehrenden ist das nicht genug. Also würden Sie sich auch wünschen, dass es quasi mehr Ressourcen gibt, damit mehr Teil? Oder sehen Sie das eigentlich anders und sagen, naja, so wie es jetzt ist eigentlich okay, im Prinzip ist jeder versorgt, der will?
Ich versuche es mal so einen Mittelweg. Also wir haben damals, weil es ist ja auch so, man muss ja das Gesamtsystem Schule dann auch sehen. Und das muss ja dann auch möglich sein in den Gesamtteams, wie kann ich das handeln. Und wir haben es auch damals, so vor 11 Jahren, haben wir vor allem bei allen in diese Richtung gehenden Fortbildungen zwei Wege eingeschlagen. Das eine ist, dass wir sogenannte Multiplikatoren in die Schulen gebracht haben, damit die dann bestimmte Räume und Gelegenheiten hatten, in der Schule dann ihre Kollegen zu machen, also sage ich mal jetzt mal Peer-Ebene. Dann haben wir eine Peer-Ebene gemacht bei den Schülern. Wir haben über 2.600 100 Medienscouts in Rheinland-Pfalz an den Schulen ausgebildet in Bezug auf kritisch verantwortungsvolle Nutzung. Also dass wir die eben auch gemacht haben, dass das auch im Team ist, dass das die Ebene auch gegangen ist. Und eine andere Sache ist natürlich auch die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bildet, dass man halt auch die Möglichkeit hat, mehr in Blended Learning Bereiche zu gehen, dass man also so eine Mischung macht aus Online-Lernen und Präsenzlernen, um da eine Möglichkeit zu haben.
Also wenn ich wenigstens...
Aber ganz kurz, von mir aus ganz kurz, aber ich glaube, das ist eine rosa-rote Sichtweise, die man jetzt zeigt. Der Herr Holter, Thüringer Kultusminister, momentan Präsident der Kultusministerkonferenz, wir haben an unserem Thüringer Lehrerfortbildungsinstitut 2 Planstellen für digitale Bildung. 2 Planstellen, also eine ganz lächerliche Summe. Die Medienkompetenzdinge werden in Thüringen abgedeckt über die Thüringer Landesmedienanstalt mit einzelnen Projekten, dass sie da zu den Schulen fahren. Also von der Sache sind wir da, glaube ich, bei der Lehrerfortbildung weit, weit weg. Und die paar sogenannten MINT-EC-Schulen, die wir in Deutschland haben, die wir jetzt insbesondere auch für den Digitalpakt als Modellschulen so ein bisschen genommen haben, die ganzen Netzwerke, wenn sich die Rektoren treffen, wenn sich die entsprechenden Fachlehrer treffen, das ist halt alles der Bund im Übrigen, will ich mal sagen, da ist nicht eine Freistunde, das kriegen die alles, also alles in ihrer Freizeit, wie sie das beschrieben haben. Und ich kann nur sagen, eine wesentliche Forderung wird sein, liebe Kultusminister, gebt den Leuten, die sich hier weiterbilden wollen, die da was machen wollen, gebt denen jetzt diese Freistunden und lasst die sich mal weiterbilden. Das passiert in der Wirklichkeit nicht und selbst bei Ihrem Präsidenten der KMK. Lassen wir an der Stelle, glaube ich, sozusagen so stehen, weil es ist schon relativ geklärt, für mich zumindest sozusagen, von dem, was ich jetzt hier gehört habe, dass es da zwar Angebote gibt, aber es anscheinend einen sehr, sehr großen Bedarf gibt, das auch überhaupt wahrnehmen zu können. Ich will jetzt gerne noch zu dem anderen Punkt kommen, bevor wir dann aufmachen, das OER und dieses Open Educational Resources. Da gibt es ja auch, also wir haben ja vorhin schon ein kleines Video gesehen, noch 2 Stimmen, die wir uns mal anhören werden, was die Community hier zu diesem Thema denkt.
Um an der Gesellschaft teilzunehmen, also zu partizipieren, muss man sehr wenig auskennen. Und da gehört Digitalität ganz wesentlich dazu. OER und vor allem die OER-Ressourcen, die wir im Bereich der digitalen Bildung haben, sind da ein ganz wesentliches Mittel.
Es gibt ja die Frage, auf was ist Offenheit in der Bildung eigentlich die Antwort? Und ich würde gerne mit dem Bündnis Freie Bildung weiter daran arbeiten, dass wir diese Frage umdrehen und mit dem Bündnis fragen, auf welche Probleme im Bildungsbereich ist denn Geschlossenheit eine Antwort?
Ich würde jetzt eigentlich gerne das einfach mal so hier reingeben, gucken, was dabei kommt und dann die Runde aufmachen. Also es gibt ja sozusagen OER als Konzept, ne, offene Materialien, die man erstellen, benutzen und dann weitergeben kann, haben halt genau den Vorteil, dass jeder damit machen kann, was er will, dass man sozusagen nichts dafür aber sozusagen, dass sie halt nicht so viel Kosten verursachen. Jetzt ist hier die Frage sozusagen, ja, aber es gibt ja das ganze klassische System, geschlossene Materialien, was hat das denn überhaupt für Vorteile? Frau Völlers.
Ich glaube, es hat sehr große Vorteile. Wir sind eine Gesellschaft, die durch Austausch auch lebt. Und wenn ich nur analog denke, dann kriege ich gar nicht mit, was meine Kolleginnen und Kollegen vielleicht in Bayern oder in Australien für interessante Aufgaben gestellt haben, was sie für Wissen haben. Und ich glaube, wir müssen miteinander in einer deutlich offeneren Weise auch kommunizieren. Deswegen bin ich auch so froh, dass meine Partei im Rahmen der Koalitionsverhandlungen es geschafft hat, genau diesen Bereich OER. Achso, darf ich es kurz erzählen? Dann komme ich zum Schluss. Ich verknüpfe das.
Okay.
Dass wir jetzt auch sagen, wir wollen eine OER-Strategie entwickeln, wir wollen daran weiterarbeiten, weil wir auch glauben, das sehe ich persönlich auch so, dass es uns mehr Chancen als Risiken bringt.
Aber das war ja gar nicht die Frage.
Doch.
Nee. Was der Herr gefragt hat, war, es wird ja mal über OER geredet, ja, aber es gibt ja noch Schulbuchverlage, ja, genau, und geschlossene Medien. Mhm. Mit Copyright und Urheberrecht. Was ist der Vorteil davon?
Ach so, dann habe ich das falsch rum verstanden.
Verzeihen Sie.
Genau. Ja, es wird ja oft gesagt, dass Schulbuchverlage qualitätssichernd arbeiten. Das wird ja oft als Argument benutzt, damit man eben OER-Konzepte nicht zulassen möchte oder möglichst klein halten möchte. Ich glaube, der Weg ist der falsche. Schulbuchverlage machen gute Arbeiten, die haben zum Teil gute Produkte, haben sich jetzt auch auf den Weg gemacht, digital zu arbeiten. Ich glaube aber, kein einziger Kollege hat jemals ein Buch gehabt, ein Schulbuch, und es ist von der ersten Seite bis zur letzten Seite wortgetreu unterrichtet. Niemals. Wir sind immer Praktiker gewesen, die gesagt haben, okay, das ist jetzt das Lehrbuch, das wird es auch in Zukunft geben, also kleine Entwarnung an die Schulbuchverlage, sie werden auch, glaube ich, weiterhin ihre Berechtigung haben, aber man geht flexibler mit dem Material um, was man hat, man adaptiert es auf seine Lerngruppe und die Umwelt, in der man sich befindet, korrigiert es selbst, da sind auch Fehler drin, ich habe da auch schon Fehler drin gefunden in einzelnen Büchern. Also das gab es immer, die wird es auch immer geben, aber wir sollten OER als große Chance, als Ergänzung des Systems auf jeden Fall wertschätzen und verfolgen.
Okay. Herr Schepanski?
Tja, das ist schwer zu sagen. Ich habe im Osten meine Schule gemacht, wir hatten ein Schulbuch für die gesamte Republik, das kam, glaube ich, vom Verlag Volk des Wissens oder sowas und das konnte man dann auch überall offen einsehen, weil das die einzige Sache war. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, wo der Mehrwert darin liegt, dass wir jetzt in einzelnen Schulen, in Klassenstufen 5, 6 unterschiedliche Schulbücher verwenden. Wir arbeiten an der Strategie, ich glaube, das wurde gesagt, wir haben schon verschiedene Projekte laufen. Wir haben in der vergangenen Legislatur eine ganze Menge an Open Access Sachen gemacht. Wir haben das ganze Urheberrecht auch entsprechend umgestellt, insbesondere für die Wissenschaft. Und also wenn Sie so fragen, geschlossenes System, verschiedene Schulbuchverlage, kann ich Ihnen so nicht beantworten, weil ich auch anders sozialisiert bin und groß geworden bin, wo ich sagen muss, es geht auch anders.
Also dann ist OER doch die bessere Idee.
Ob das jetzt die bessere Idee ist, also ich glaube, die Kollegin hat ja gesagt, das ist eine gute Ergänzung und ich habe selber an der Uni unterrichtet, ich habe das in den Copyshop gegeben, das konnte sich jeder kopieren, der das gerne haben wollte und machen. Wir haben das ins Netz gestellt und gut ist.
Ja. Was haben Sie? Klingt gut. Frau Lanz?
Ja, also ich möchte mich Ihnen anschließend auch von der Erfahrung auch als Lehrerin aus der Praxis her. Es ist ja auch nicht so, dass die einfach so reingeschmissen werden, sondern in den Fachkonferenzen wird ja auch lange darüber diskutiert und entschieden, für welches halten alle zusammen als den geeigneten, sage ich jetzt mal, roten Orientierungsfaden. Um damit zu arbeiten, aber ich möchte das dann noch ergänzen, vor allem im Hinblick darauf, dass ich die Vorsitzende von der Arbeitsgruppe OER bin. Da haben wir uns ja schon 2015 im Bericht mit Chancen und den Herausforderungen von Open Educational Resources befasst. Und jetzt sind wir im Moment in der Arbeitsgruppe dabei, für den schulischen Bereich konkrete Handlungsempfehlungen zu geben. Und zwar im Hinblick darauf, weil halt wirklich gerade, jetzt sage ich mal, spreche mal von der Didaktik her, es ist ja heute unheimlich wichtig, individualisiert den Schülern Material an die Hand zu geben und es ist sehr wichtig, um dann dahin zu kommen, dass man Material austauscht, nicht nur jetzt also erstmal in der Schule und dann auch weitergeht, wie Sie das eben gesagt haben. Und da sind halt unheimlich viele Möglichkeiten und da ist also wirklich diese Chance groß, dass mit diesen Materialien nicht nur die Individualisierung, wo der Lehrer schon immer gearbeitet hat, er hat halt dann zusammengeschnippelt, so wie Sie Ihre Sachen kopiert haben, so hat der Lehrer in seiner Klasse zusammengeschnippelt und hat dann Arbeitsblätter entwickelt oder andere Sachen. Und es bietet halt auch die Chance, dass man die Kreativität in den Unterricht mit.
Aber ich verstehe das richtig, sagen die Antwort auf die Frage, welche Vorteile hat das geschlossene System, ist auch eher, wissen Sie auch nicht so genau.
Welche Vorteile, was heißt geschlossenes System? Das ist eine Sache, wo Sie haben es eben mal so ein bisschen in so einem Nebensatz gesagt, es kann auch nicht die Aufgabe von der Lehrkraft sein, jetzt auch zusätzlich noch Lernmittel für in Schülerhand oder Lehrmittel zu erstellen, sondern jeder Lehrer war auch froh gewesen, dass er da einen orientierten Rahmen hat, wo die Fachkonferenz sich das genau angeguckt hat und hat gesagt, ja, damit können wir arbeiten. Und das war dann so ein roten Faden, wo man dann draus bestimmte Sachen sich rausgenommen hat. Und das war, von daher war das auch ganz, ganz praktisch. Wie weit, ob das so ein System ist, was so geschlossen ist, das ist nochmal eine Frage, weil man hatte ja schon die Wahl, die Auswahl zu entscheiden, was nehme ich jetzt. Mit dem Geschlossenen, das würde ich auch noch ein bisschen anders sehen.
Herr Neuschäfer, vielleicht einmal als Anwalt des Teufels, ein ordentliches Argument.
Nein, also der Chaos Computer Club hat das schön zusammengefasst in diesem Motto auch, private Daten schützen, öffentliche Daten nützen. In Schulen passiert genau das Umgekehrte. Geschlossenheit als Konzept macht da einen Riesensinn, wo es darum geht, wirklich private Daten von Schülern zu schützen. Wenn wir jetzt einfach Tablets und Lernsoftware von kommerziellen Anbietern kaufen, die nicht Open Source ist, die nicht transparent ist, dann machen wir genau das Gegenteil. Dann geben wir nämlich diese privaten Daten von den Schülern raus. Da müsste man sozusagen nochmal mehr Geschlossenheit sein. Also dieses Konzept Geschlossenheit macht sozusagen, glaube ich, da nochmal Sinn, aber es ist eher als Konzept und jetzt nicht als Geschäftsmodell, wo es wirklich darum geht, private Daten zu schützen. Wo es natürlich
die Bundesschulcloud, die das macht, kommt ja.
Naja, Moment, das sollte dezentral sein. Aber dieser Gegensatz von OER zu Verlagssachen, der besteht so nicht. Also wir haben dort, es gibt Verlagsprodukte, also gerade in der Wissenschaft gibt es ganz viele davon, wo man sozusagen aus öffentlich geförderten Mitteln Verlagsprodukte hat, die dann wirklich open sind, die weitergegeben werden. Also wer das produziert und wie es lizenziert sind, sind zwei verschiedene Fragen. Also es ist genauso möglich, ganz viele Schulbücher anzuschaffen und sagen, lieber Verlag, bitte mach eine offene Lizenz drauf. Dann können wir es sozusagen vielleicht noch woanders nutzen. Das also spart sogar Geld. Und das ist die allgemeine von Open, dieser Punkt, dass Open Educational Resources so ein Nebenschauplatz ist. Das bringt natürlich auch dieses Thema offene Bildung, freie Bildung, Digitalisierung gar nicht weiter, weil irgendwie müssen diese OER entstehen. Irgendwie müssen Lehrer, die abends noch was bauen für ihre Klasse, Materialien haben. Und es wird so viel Material erstellt aus öffentlich geförderten Stellen. Also wenn das BMBF eine Broschüre rausgeht, wenn irgendwie Bilder von Fotografen für Bundeshomepages gemacht werden. Wenn das alles nachnutzbar ist, dann haben wir tolles Material, um wirklich auch in der Praxis Arbeitsbilder zu machen, um OER zu erstellen, Handbücher zu machen. Also Open by Default ist, glaube ich, eine Forderung, die wirklich über dieses OER-Thema hinausgeht. Und das ist keine Sache, die jetzt groß etwas kostet, wenn man einfach sagt, das machen wir. Also alle öffentlich geförderten Sachen sollten dann offen sein. Die Geschlossenheit macht da Sinn, wo es wirklich darum geht, die Daten auch der Schüler zu schützen, bevor man da jetzt einfach Closed-Source-Geschichten nutzt.
Also ich halte mal fest, wenn man... Also ich halte mal fest, sozusagen, wenn man nach den Vorteilen von geschlossenen Lehrmittelsystemen fragt, bekommt man eine Lobrede auf das OER. Das ist ja auch ein ganz, ganz interessanter Punkt. Ich würde jetzt gerne aufmachen. Das läuft, wie gesagt, so. Es sind dort und dort Mikrofone. Bitte dorthin gehen, weil es wird ja auch gestreamt. Und man kann es sonst nicht verstehen, wenn die Frage nicht in einem Mikrofon gesprochen wird. Dann komme ich zum anderen wichtigen Punkt. Habe ich mir übrigens von der Gymnasialleiterin geklaut. Es geht jetzt wirklich um Fragen. Also bedenken Sie bitte, ist das, was Sie gleich sagen werden, für mindestens 50% der hier Anwesenden auch von Interesse? Und ist es eine Frage?
Wird bei der KMK und im BMBF oder im Bundestag auch über digitale Abschlussprüfungen nachgedacht? Also ist es für Sie denkbar, dass nach der 10., 12., 13. Klasse ich in der Abschlussprüfung einen Computer nutzen kann und das Internet nutzen kann?
Interessante Frage. Wer möchte als erstes? Also, ist die Frage angekommen?
Ja, ja. Ja. Ich glaube, das ist tendenziell aktuell eher eine Länderfrage, die zum Beispiel Abiturprüfung durchführen oder die Prüfung nach der 10. Klasse, um dann den Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss oder eben den erweiterten Realschulabschluss zu erlangen. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Wir haben an meiner Schule die Diskussion auch schon geführt zum Thema digitale Wörterbücher in beispielsweise Englischprüfung. Ist das erlaubt? Ist es nicht erlaubt? Und ich persönlich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da Möglichkeiten gibt, langfristig das auch digital abzuprüfen, wenn wir gleich wissen, ne? Länderzuschnitt aktuell. Wichtig ist an der Stelle, dass klargestellt wird, dass wirklich die Person, die geprüft wird, dann auch die einzige Person ist, die diese Prüfung gerade absolviert. Durch Authentifizierungsprozesse, Face-ID oder irgendwie sowas in der Art, weil sonst ist es nicht auszuschließen, dass ein paar Leute in der Lage sein werden, das System vielleicht dann auch zu missbrauchen. Ansonsten bin ich da sehr offen für Diskussion und auch für Anregungen an der Stelle.
Frau Lorenz, also von ja. Ich kann jetzt in dem Fall von Rheinland-Pfalz nur sprechen und nicht für die anderen Länder. Aber ich weiß es auch von anderen Ländern, selbstverständlich wird das auch in den Ländern diskutiert. Ist ja eine logische Folge. Je mehr ich digitale Werkzeuge reinbringe, wird immer die Frage sein, wie weit kann ich diese nutzen und wo es immer darum geht, wie kann ich mir sicher sein, dass die, wenn es bei dem Prinzip einer Prüfung bleibt, sind wir wieder bei dem Thema, bei dem Prinzip einer Prüfung bleibt, wie kann ich mir sicher sein, dass das die Leistung desjenigen ist, der die Prüfung dann auch absolviert. Dann sind wir aber auch gleich wieder in eine andere Richtung, aber erstmal diskutiert wird es auch. Also das ist an einigen Schulen.
Okay.
Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man mit wir noch ein bisschen weiterdenken können bei der Digitalisierung. Also das ist so ein Schritt, dass wir einfach das, was wir haben, dann uns nochmal digital vorstellen. Und für dieses Thema digitale Mündigkeit, Partizipation hilft uns natürlich nicht viel, wenn wir jetzt unser, weiß ich nicht, stressiges Prüfungssystem, was vorhin noch angesprochen wurde, jetzt noch ein bisschen effizienter machen und digitaler machen. Also ich würde wirklich nochmal den Blick wirklich richten auf das, was man noch komplett Neues kann, was man anderes kann mit digitalen Tools. Also wirklich kollaborativ, selbstgesteuert, projektorientiert, vielleicht ein Buch zu schreiben, das ist ein Albtraum mit Papier, aber jetzt kann man das, also jetzt können Klassen wirklich selber eine Stimme finden und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, also dass wir wirklich mehr über diese neuen Sachen nachdenken können, wir können wirklich Schüler befähigen, anstatt sozusagen das noch restriktiver zu werden mit jetzt auch mit digitaler Hilfe. Dann waren wir im Moment.
Herr Schipanski, wollen Sie auch noch? Oder?
Wir haben ja gehört, es wird diskutiert.
Ja. Okay, ja. Gut.
Dann wollen wir mal gucken, was in 10 Jahren ist. Ja.
Hoffentlich schneller.
Tja.
Hallo? Hallo? Ist es an? Ja. Ein bisschen leise. Hallo? Okay. Ich glaube, es geht schon, oder? Hört man mich? Hallo?
Ja.
Super. Meine Frage geht ein bisschen auch in die Richtung. Also ich habe auch große Bedenken davor, dass wir jetzt einfach nur Bildung digitalisieren und dann aber keine wirkliche Veränderung im Bildungssystem stattfindet. Also das funktioniert meiner Meinung nach nicht, da bekommen wir nicht, also Sie haben auf dem Podium alle gesagt, Sie wünschen sich mündige Bürger, das wird nicht passieren, wenn wir einfach nur jetzt eben ein iPad in die Hand drücken. Meine Frage an die Menschen auf dem Podium ist, wenn Sie jetzt an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, was wünschen Sie sich konkret, was jetzt anders sein soll in der Schule? Also komplett abgesehen von Ihren eigenen Kompetenzen jetzt, in welchen Positionen Sie sitzen, wenn Sie so machen könnten und eine Sache verändern könnten, die jetzt in der Schule ganz anders ist oder irgendwie anders ist, was wäre das?
Ich glaube, erstmal darf ich Ihnen völlig zustimmen. Das, was momentan probiert wird, ist einfach die bisherigen Lernformen irgendwie digital mit irgendwas da zu gestalten. Damit werden wir nicht weiterkommen. Das, was wir brauchen, ist Methodenkompetenz. Und ich kann nur sagen, das muss an diese Curricula rangegangen werden. Es muss entrümpelt werden. Dieses sture Auswendiglernen von irgendwelchen Fakten wird es nicht sein, sondern ich muss die Schüler befähigen über Methodenkompetenz, Dinge zu bewerten, Dinge aufzufinden. Wir sagen es immer, wir müssen aus der Informationsflut des Internets darf letztlich keine Wissensdürre werden. Also wir müssen lernen, wie können wir aus dieser Information Wissen generieren und diese Kompetenz, das müssen unsere jungen Menschen in einer Schule lernen. Und da sind wir, wenn ich diese ganzen Bewegungen da sehe in diesen Kultusministerien, noch ein ganzes Stück weg, weil wir dann wirklich an die Grundfesten dieser Schule müssen, wir haben das vorhin in einem bemerkenswerten Vortrag auch gehört, es wäre verheerend, wenn wir jetzt nur anfangen, dass ich mir das Wissen, was ich dann auswendig lerne, einfach über das iPad irgendwo besorge.
Aber ich wollte noch kurz sagen, wenigstens der Versuch, ganz konkret, Sie persönlich, nochmal zur Schule gehen müssten, was soll dann anders werden?
Ich habe gesagt, die Methoden, dass mir kein stures Fachwissen von irgendwas vermittelt wird, weil ich das überall finden kann, sondern die Methodenkompetenz und dann die Kompetenz, dieses Wissen, diese Informationen, die ich finde, bewerten zu können.
Okay. Frau Verlass?
Ich habe jetzt irgendwie zwei Hüte auf, ne? Fast drei. Einmal den Abgeordnetenhut, dann den Schülerinnen, als ich selber klein war und jetzt eben
den Pädagoginnenhut.
Ne?
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um den Schülerinnenhut.
Genau, als ich selber noch Schülerin war. Ich fand diesen Leistungsdruck, der damals schon im System war, sehr anstrengend. Ich fand das für mich als Schülerin, die mathematisch nicht so die Begabteste war, alles andere lief, aber Mathe, das war eben halt nicht so mein Fach. Also ich habe wirklich vor jeder Mathearbeit richtig gebebt. Ich habe Stunden, wochenlang für diese Arbeit geübt und dieser Druck, den ich dann empfunden habe, hat mich, glaube ich, auch noch mehr behindert am Lernerfolg, als dass er mich weitergebracht hätte an der Stelle. Von daher würde ich mir wirklich wünschen, dass wir zu einer individuellen Rückmeldekultur kommen, die in Teilen ja auch schon gelebt wird, in der tatsächlich auch die Kompetenzen, die auch übrigens Standard sind mittlerweile in den Lehrplänen, wir fragen nicht mehr Fachwissen ab, sondern Kompetenzen, die Kompetenzorientierung ist schon lange implementiert und dass wir das dann eben auch den Schülern so rückmelden, anstelle da einfach eine 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 hinzuschreiben.
Okay, Frau Lorz?
Tja, ich hatte das Problem als Mathematik- und Physikerin mit Deutsch. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie jeder Schüler das individuell lebt. Also ich habe das nicht als so einen Druck jetzt empfunden, aber so persönlich als Schülerin. Dann wollte ich jetzt mal zur Ehrenrettung vieler Lehrkräfte, die, wenn man öfters viel in Twitter unterwegs ist, kennt man auch, jeder von Ihnen, der weiß auch vielleicht, wen ich meine. Es gibt in jedem Bundesland ganz viele Leute, die schon ganz lange in dem Bereich sind, und zwar im Sinne einer zeitgemäßen Bildung. Und da gibt es so einige, die dieses Prinzip, natürlich muss ich jetzt sagen, Mathematiklehrer aus Bayern, dieses Prinzip des Flipped Classrooms. Das heißt, das hätte ich mir auch als Schülerin so gewünscht, dass man also das umdreht, dass man also die Möglichkeit hat, sich dann zu Hause dann mal so anzugucken, um was geht es denn, was jetzt kommt, und dass man dann nicht bei den Hausaufgaben dann, sage ich jetzt mal, alleine zu Hause gelassen wird, sondern es umgedreht wird, dass man dann in der Schule dann mit Aufgaben und dann genau und da nochmal so begleitet wird, von anderen geholfen bekommt und so weiter. Also das ist so eine Unterrichtsform, aber auch Methodenvielfalt. Also dass es so ein Wechsel ist, dass es nicht immer in die eine Richtung geht, dass es nicht, dass ich mir jetzt nicht gewünscht hätte, weil das eben angesprochen werden, es muss jetzt unbedingt in jeden Raum, jeder muss jetzt ein Tablet haben oder jeder muss jetzt ein interaktives Whiteboard haben, sondern dass eine Methodenvielfalt auch bei den Lehrkräften ist, weil eins darf man natürlich auch nicht vergessen, so wie Sie hier alle sitzen, es ist ein Unterschied, in welcher Altersstufe die Schülerinnen und Schüler sind. Und es ist wirklich so, dass man dieses behutsame, kritisch verantwortungsvoll, diese behutsame Vorgehensweise, dass man sie immer mehr selbstständig ihren Weg gehen lässt, dass das ganz wichtig ist, dass das am Anfang auch noch begleitet wird. Ich meine, Flipped Classroom kann ich nicht in der vierten Klasse machen oder sowas, aber dass so eine Methodenvielfalt ist, die auch entsprechend der Entwicklung von den Kindern dann auch ist. Und dass, ich sag mal, dass das im Mittelpunkt steht, dass es darum geht, dass die Lehrkräfte, die Bildung dafür da ist, die Kinder und Jugendliche auf einen guten, selbstständigen, verantwortungsvollen, kritischen Weg zu bringen. Und sowas hätte ich mir gewünscht. Also wenn sowas dann, wie ich noch auf dem Gymnasium war, das hätte ich nur tolle Sachen gefunden, dass man es umgedreht hat.
Herr Neuschäfer?
Ich fand dieses Beispiel vorhin ganz schön mit diesen Auslandsaufenthalten.
und diesem kleinen Felix. Also ich wünsche mir ganz, ganz viele dieser kleinen Felixe mit diesen Milliarden Bäumen, dass da Raum ist für diese tollen Projekte und vor allen Dingen auch, dass das nicht an Herkunft, Bundesland, Hautfarbe gebunden ist, dass sozusagen auch Bildung im Thema Integration wirklich verbunden wird, dass wir dafür rein investieren und dass es jetzt nicht die eine Schule gibt, wo Windows 98 läuft und die Handys morgens abgegeben werden und dann vier Straßen weiter die tolle Makerschule, sondern dass wir wirklich in der Breite die Chancen bekommen und Leute erreichen, die wirklich ganz viel können und dabei unterstützen, wirklich Träume zu entwickeln und die Welt damit zu verbessern. Jetzt mal ganz groß gedacht.
Okay. Wir schaffen noch zwei. Frau Ratzfeld?
Also Einstein hat schon gesagt, wir können die Herausforderungen von heute nicht mit den Denkweisen und Methoden lösen, durch die sie entstanden sind. Durch den Langzeitversuch der NASA, dass die 98% Kreativität bei Fünfjährigen bei den Erwachsenen auf 2% gesunken ist. Schon 1996 steht in der Agenda, die Deutschland unterschrieben hat, in der Agenda 21, Abschlussdokument von Rio, Kinder und Jugendliche sind bei allen für sie relevanten Themen ganz früh einzubeziehen, nicht nur, weil es ihre Zukunft betrifft, sondern weil sie einzigartige Einsichten einbringen, auf die Erwachsene gar nicht mehr kommen. Meine Frage ist, haben Sie schon darüber nachgedacht oder vielleicht ist es ja auch schon Praxis, 40% Jugendliche in so einen Bildungsrat zu integrieren, in die neue Konzeption der Lehrerfortbildung mit zu integrieren und so weiter?
Also aktuell wissen wir noch nicht, wie der Nationale Bildungsrat aussehen wird. Die Ministerin hat einen Vorschlag gemacht, meine eigene Fraktion hat vor ein paar Wochen auch einen Vorschlag gemacht, wie wir uns das so denken könnten. Von daher bin ich jetzt sehr, sehr dankbar, dass sie diesen Vorschlag an der Stelle gemacht haben. Ich persönlich könnte mir durchaus vorstellen, dass man in irgendeiner Form Schülerinnen und Schüler damit integriert, weil die sind diejenigen, um die es an der Stelle eigentlich auch geht. Und wenn man mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet hat, das habe ich ja noch schon ein paar Jahre machen dürfen, die haben eine ganz andere Sichtweise auf Lernprozess, als ich das manchmal habe und die wandeln sich auch. Also wenn ich die Schüler gefragt hätte 2010, als ich mit meinem Referendariat begonnen habe, dass die jetzt in der fünften Klasse sind und damals in der fünften Klasse waren, die würden mir, glaube ich, komplett andere Dinge erzählen. Also ich glaube, da könnte man vielleicht drüber nachdenken und da wir das den Nationalen Bildungsrat ja noch nicht in gegossen haben, kann man da bestimmt mal drüber nachschauen, ja.
Okay. Kann ich... Ich würde noch sagen, kurz das Publikum fragen wollen, wer hält das für, auch noch für eine gute Idee? Bitte ich mal ein Handzeichen. Das ist einstimmig, glaube ich. Gegenprobe, wer ist dagegen? Ah ja, interessant. So, dann würde ich hier gerne noch die letzte Frage.
Aber man muss so mal ergänzen, dass wir natürlich schon eine Menge Gremien haben, wo natürlich junge Leute auch ganz normal dabei sind. Ne? Also die ganzen Studentenvertretungen, die wir da haben in Einrichtungen, wir haben Schüler, wir haben Schülersprecher. Ob jetzt in dem Bildungsrat selber jetzt, wie alt da jemand wird oder welche Vertretung es gibt. Es gibt Landesschülervertretungen und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass momentan die jungen Leute in den entsprechenden Gremien nicht gehört werden. Na gut, die sitzen in der Schulkonferenz, haben da eine ganz normale Stimmung, können dann natürlich auch bei der Sache mit entscheiden. Nur schauen Sie, wir als Erwachsene des Bundes können ja noch nicht mal über die Curricula in Rheinland-Pfalz oder Thüringen mitentscheiden.
Möchte ich ehrlich gesagt auch gar nicht.
So ist. Na gut, das kann man vielleicht im Nachgespräch auch mal genau klären, was der Unterschied zwischen Hören und Mitwirken ist.
Ja, ich freue mich erstmal drüber, dass doch eine große Einigkeit zu bestehen scheint, dass sowas wie Mündigkeit überhaupt als ein Lernziel fest da ist. Wir haben heute, bevor Sie hierher kamen, mit den Anwesenden hier sehr viel darüber diskutiert, was denn passieren muss, dass das durchgesetzt wird, dass Mündigkeit als ein Bildungsziel da ist. Ich lade Sie auch nächstes Mal ein, für eine ähnliche Veranstaltung vielleicht auch vorher zu kommen und dann auch zuzuhören und ein bisschen auch noch mehr mitzukriegen, was in so vielen Projekten hier passiert. Die grundlegende Sache, die gesagt wurde, ist, es gibt unwahrscheinlich viele Menschen, die mit Motivation und ganz viel Engagement da was machen. Aber was fehlt, ist die Freiräume und das heißt im Wesentlichen Zeit und Personal. Immer wenn es um diese konkrete Frage geht, woher kommt denn jetzt dieses mehr Geld für Bildung, dann fangen Sie sich an, in so ein bisschen Kindermanier, es tut mir leid, den schwarzen Peter zuzuschieben zwischen Bund und Ländern. Ich würde von Ihnen gerne eine konkrete Antwort hören. Woher soll das Geld kommen, dass engagierte Menschen, die es zuhauf gibt, tatsächlich auch gute, zeitgemäße Bildung umsetzen können. Dazu braucht es mehr Geld, kleinere Klassen, das ist einfach die Grundvoraussetzung. Sie sind nun schon einige Jahre dabei, Politik zu machen, nicht Sie persönlich, aber SPD und Union. Auch die Föderalismusreform, so wie sie ist, ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern war ein politischer Beschluss, der sich also auch wieder ändern lässt. Und auch ansonsten schaffen Sie es ja immer wieder, politische Entscheidungen zu treffen, die dann durchaus möglich sind. Also von dem her, kein Rumgeeiere von wegen, das machen doch die Länder und das macht doch der Bund, sondern was wären Schritte, wie man vorankommen könnte, um Menschen zu unterstützen, die mit viel Herzblut und Engagement an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen sitzen und gute Bildung machen wollen, aber nach einigen Jahren ausbrennen. Wie kann man die ganz konkret mit mehr Geld unterstützen? Das wäre meine Frage.
Also, weil ich so ein bisschen Befürchtung habe, dass wir jetzt, dass sozusagen die Antworten auf diese Fragen, die Anfangsrunde dieser Diskussionsrunde ist, Zusatz, also sagen Bonusschwierigkeit, Antwort in drei Sätzen.
Naja, ich kann ja viele Nebensätze bauen, ne?
Nein. Nein.
Ihr Anliegen ist absolut berechtigt. Ich muss da ehrlich sagen, ich habe zu dieser schwierigen Frage noch keine passende Antwort parat. Wichtig ist, das sind alles Kommasätze, dass wir bund-landseitig das als große Herausforderung erkennen, Gelder verstetigen, Gelder auch ausbauen. Wenn ich jetzt an Kita-Betreuung denke, wenn ich an Ganztagsbetreuung der Grundschule denke, wenn ich grundsätzlich an das Bildungssystem denke. Und wichtig ist, dass Sie auch uns allen immer mitteilen, wie wichtig Ihnen dieses Thema ist. Ich kann nur dafür plädieren, uns auch ein bisschen Zeit zu geben. Auch ich weiß, dass es schwierig werden wird.
Ich muss sagen, die Bundesländer haben genug Geld, dass sie außerschulische Bildung, alles, was Sie angesprochen haben, jederzeit umsetzen können. Die Steuermehreinnahmen sind da. Der Bund kommt seiner Verantwortung nach. Wir haben in den letzten 8 Jahren den Bundeshaushalt verdoppelt, sind jetzt bei 18 Milliarden, die wir in dieses System geben. Und ich kann nur sagen, es ist genug Geld da. Liebe Bundesländer, investiert es endlich in den Bereiche, wo ihr Verantwortung tragt.
Frau Lanz?
Ich möchte es so ein bisschen in Ihre Richtung auch sagen. Von meiner Funktion als Referentin, die für digitale Bildung zuständig ist, ich mache seit 11 Jahren nichts anderes, um darum zu kämpfen, dass ich für diese Sache, für die Lehrkräfte und für die Schüler die entsprechende Mittel jedes Jahr in jedem Doppelhaushalt entsprechend verankere.
Okay, Herr Neuschäfer.
Wir haben ganz viele Projekte hier, die sehr kurz laufen und ich wünsche mir, dass wir eine Förderlandschaft haben für zeitgemäße Bildung mit digital gestützten Methoden, die langfristig ist und sich nicht nur in Kurzprojekten erschöpft.
Eins. Nicht schlecht. Applaus. Ja.
Wir können als Zivilgesellschaft eigentlich nur ähnlich halten, dass wir Impulse setzen, wie jemand, der ja, mit Stoffbeuteln einkauft, aber die Abgase bekommt und nur reduziert, indem es wirklich eine Emissionsrichtlinie gibt. Wir brauchen also sozusagen wirklich langfristige Regelungen und Unterstützung im Großen, um diese Kultur des Teilens und der Offenheit für eine offene Wissensgesellschaft unterzubringen. Und ich freue mich, dass sich heute Abend schon so viel Unterstützung gezeigt hat.
Okay. Dann müssen wir jetzt also wirklich auch schnell zum Ende kommen. Wir überziehen gerade schon. Es gibt noch ein Video, wo sozusagen also dieser Umfrage auch gefragt wurde, naja, was gibt es denn noch für Wünsche an die Politik, die aber möglicherweise gerade, und jetzt muss ich auch das versuchen, was die hier Teilnehmenden auf der Podiumsdiskussion gerade versucht haben, nämlich diesen einen Satz, der zu Ende geht, wenn das Video angeht, was aber noch nicht der Fall ist, weil es noch technische Probleme gibt, wirklich so lange ziehe, bis es der Fall ist.
Dass mehr Geld in die Bildung rein muss, das ist, glaube ich, ja, ganz, ganz unstrittig. Der zweite Punkt, der dann auch einfach so kleinere Schritte ist, wären einfach Förderprogramme, die nachhaltig sind. Es gibt im Bereich Open Source ja das sehr gute Förderprogramm mit dem Prototype Fund. Und sowas Ähnliches nochmal verstärkt, auch in eine Bildungsrichtung zu setzen, zu sagen, also rauszugeben und den Aufruf zu machen, entwickelt doch kreative Bildungssachen, die tatsächlich passieren können, das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache, die getan werden könnte.
Für mich ein klares Bekenntnis zu Open Education sieht nochmal deutlich anders aus. Da gehört zum Beispiel einfach die grundsätzliche Verpflichtung, Dinge, die mit öffentlichen Geldern entstanden sind, dann auch wieder frei veröffentlichen zu müssen. Solange das nicht passiert und das immer freiwillig bleibt, wird das nicht so schnell vorwärts gehen, wie ich mir das wünschen würde.
Von der Bundesregierung wünsche ich mir zum Themenfeld Open Education, dass sie ihre Versprechungen, wie es im Koalitionsvertrag ja drinstehen, auch tatsächlich umsetzen. Also dass es nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben, sondern dass tatsächlich was passiert.
So, Hausaufgaben sind klar. Ich würde jetzt gern von allen, die hier oben jetzt die vergangenen Stunden mit mir verbracht haben, noch gerne eine wissen, auch mit der Bitte um kurze Antwort. Was nehmen Sie von hier mit?
Ich nehme mit, dass hier ganz, ganz viele sehr engagierte, sehr motivierte, fachlich total kompetente Menschen sitzen, die sich große Gedanken um unser Bildungssystem machen. Und das ist mir ein Ansporn, in meiner Arbeit weiterzumachen.
Schließe ich mich wie am Anfang den Worten von der Frau Völlers an. Und es tut mir ein Stück leid, dass man sie auch auf so einem Podium, auch bei so einer Veranstaltung eben mit den Realitäten auch von Zuständigkeiten und von Finanzierungen belästigen muss, weil das eben in der föderalen Bundesrepublik so aufgebaut ist. Und ich kann Ihnen nur sagen, was wir auch im Wahlkampf erlebt haben, wir haben ja beide 17 Bundestagswahlkampf gehabt, die Menschen sind in den Bereichen, das ist die höchste Unzufriedenheit, in den Bereichen, wo die Länder Verantwortung tragen, weil sie eben da der Verantwortung nicht genug nachkommen.
Aber Herr Schipanski, Sie wollen sagen, ist, ob das sie, sollen, ist. Sie sollen nicht sagen, was Sie auf dem Wahlkampf...
Nein, mir die Menschen im Wahlkampf gesagt haben,
ich nehme hier auch ein Stück mit,
dass hier eine Unzufriedenheit ist mit der Finanzierung in den einzelnen Bundesländern, was den Bereich Bildung betrifft. Das nehme ich hier mit und freue mich, dass die KMK vertreten ist und das auch hört.
Erstens, als Bundesland Rheinland-Pfalz gehören wir natürlich zu der KMK, aber ich bin nicht die Vertreterin der KMK. Und der zweite Punkt ist der, ich möchte mich also auch anschließen. Und ich glaube, das, was wir eben diskutiert haben, ist zu Genüge auch in den letzten Wochen in den Medien mitzuverfolgen. Aber ich würde jetzt andersrum noch abschließen, was mich sehr angeregt hat, war auch Ihr Vortrag. Und was Sie auch so ein bisschen erzählt haben von der Laborschule Bielefeld und so weiter, was mich auch sehr an meine Ausbildung erinnert hat, Anfang der 90er Jahre, da war nämlich der Hilbert Meyer, war da eine Bibel in der Ausbildung. Und ich denke, von der Sicht jetzt, von meiner Sicht her, der Dampfer, um bei dem Bild zu bleiben, der Dampfer hat Fahrt aufgenommen, Bildung in der digitalen Welt. Und ich hoffe, wir brauchen nicht viele kleine Beiboote, sondern wir können da wirklich, dass er in Fahrt kommt und dass sich dann auf dem Team was bewegt. Und mit solchen Sachen, wo Sie eben gesagt haben, auch bezüglich der Nachhaltigkeit und dass immer mehr wir dazu die Kinder und Jugendliche bringen, dass sie wirklich so ausgerüstet sind, dass sie mit den riesigen Herausforderungen wirklich auch einigermaßen gut zurechtkommen und Innovation geben können. Das habe ich mitgenommen.
Herr Lauschäfer, was nehmen Sie mit?
Ich bin richtig fasziniert, dass es gut gegangen ist. Was ich mitnehme, ist vor allen Dingen, das ist diese Idee, wo wollen wir hin? Digitale Mündigkeit, Partizipation bei den Zielbildern, viel mehr Einigkeit gibt wirklich. Und dass wir uns jetzt über das Wie unterhalten können, ist schon ein Schritt vorwärts. Ich glaube, da kann man wirklich was drauf aufbauen. Und dass sozusagen hier so viel an Initiativen zusammenkommt und auch an politischen Willen, ja, ich freue mich, dass es gut gegangen ist. Ich glaube, da auf der Grundlage können wir weitermachen. Ich hoffe, dass dass hier von allen Anwesenden viele neue Folgeprojekte daraus werden.
Sind wir sehr gespannt. Damit möchte ich den inhaltlichen Teil des Podiums schließen. Frau Völler, Herr Schipanski, Frau Lonz, Herr Neuschewe, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Und wir haben ja mit offiziellen Grußworten angefangen und deswegen gibt es auch eine offizielle Verabschiedung.
Ja, vielen Dank. Bevor ich jetzt aufstehe, würde ich mich erstmal ganz herzlich bei den Podiumsgästen bedanken. Wir haben, vielen Dank, dass Sie alle vorbeigekommen sind, keine Schnittblumen mitgebracht, sondern ein Open. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nachhaltiges Dankeschön.
Dankeschön.
All, dass Sie hergekommen sind, dass Sie mit nachgedacht haben, mit diskutiert haben. Auch ein großes Thanks an den Moderator. Wo ist das jetzt? Ja. Oh, genau. Haben jetzt alle eins? Ja, nee, noch nicht. Genau. Vielen Dank, Frau Rasfeld. Das war ein für diesen tollen, inspirierenden Vortrag. Und auch an die Community jetzt stellvertretend Nele Hirsch, die diesen Abend toll moderiert hat. Wen ich jetzt noch gar nicht richtig mit Blumen danken kann, sondern noch mit vielen anderen Worten, ist dem tollen Team, das das alles möglich gemacht hat. Vielen Dank an Maximilian Vogt, der die ganze Organisation gestemmt hat und den Abend gemacht hat. Also vielen Dank. Den Aaron Kraus, Robert Alisch, die hier die Technik vielfach gerettet haben. Und, Christine Kolbe und das Team von Mediale Pfade, vielen Dank also für die ganze Unterstützung bei dem Konzept des Abends und das Briefing und dass ich auch was Sinnvolles über Bildung sagen kann. Das ist sozusagen. Vielen Dank. Die Jana Schlender, Bündnisfreie Bildung, Mediale Pfade, alle Initiativen, die hier sind, für die gekommen sind. Also vielen Dank. Wir haben Anfang April angefangen, diesen Abend mal so zu planen. Das ist ein kleines Wunder, dass das hier stattgefunden hat. Also es ist so viel Energie da und dass wir uns, ich glaube, auf der Ebene müssen wir einfach weitermachen, dann passiert auch was. Vielen Dank an alle.
So, jetzt ist es ja mal so, dass die Leute auf die Bühne gehen und diese ganze Danksagung machen und denken, haha, bin ich schon raus. Nein. Dr. Markus Neuschäfer, vielen Dank für diesen Abend.